Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Die Telekom mit einem Milliardengewinn. Heute haben wir für Sie wieder ein volles Programm. Alleine 8 Vorstandsinterviews. Im Börsenradiostudio heute Peter Heinrich und Kollege Andreas Groß. Zuerst zum Markt. Was macht der Donnerstags-DAX? Gibt ein bisschen nach, bleibt aber über 15.800. DAX minus 0,39, 15.834 Punkte, MDAX minus 0,4, 27.247. Und in Wien, der ATX als Total Return ausgedrückt, 6.831 minus 0,45%. Der deutsche Aktienindex, er nähert sich wieder dem unteren Ende seiner wochenlangen Seitwärtsspanne. Anstatt sich endlich mal um die 16.000er Marke zu kümmern. Solange der Index aber über seinem Tiefpunkt aus der letzten Woche bei 15.650 Punkten bleibt, da brennt nichts an. Abwarten und Tee trinken also. So kommentiert CMC-Analyst Konstantin Oldenburger. An der DAX-Spitze ist Merck mit plus 3%. Die Nachrichten sind gar nicht so gut. Grund ist der geringe als befürchtete ausgefallene Rückgang des bereinigten Betriebsergebnisses. Starten wir mit der Telekom.
Mein Name ist Andreas Fuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
Ja, und aus dem Börsenradiostudio hören Sie Peter Heinrich. Die Telekom mit Milliarden Gewinnen. Die Deutsche Telekom hat durch den Verkauf ihres Funkturmgeschäftes den höchsten Quartalsgewinn seit vielen Jahren eingefahren. Mit 15,4 Milliarden Euro vervierfachte sich der Überschuss. Was hat denn jetzt der Verkauf der Türme alleine in die Kasse gespült?
Der Verkauf der Türme allein hat einen Effekt von mehr als 10 Milliarden Euro gehabt. Das ist natürlich eine einmalige Geschichte, die sich so nicht wiederholen wird. Wir haben uns von 51% an unserem Funkturmgeschäft in Deutschland und Österreich getrennt. Das haben wir bereits im Juli vergangenen Jahres angekündigt. So eine Transaktion braucht einige Monate, bis sie abgeschlossen ist. Das ist zum 1. Februar dieses Jahres erfolgt und entsprechend wird das im ersten Quartal in unseren Zahlen nachvollzogen und das äußert sich jetzt in diesem hohen Gewinn und auch in einer Reduzierung der Verschuldung.
Da kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen über diese Funktürme unterhalten, ein paar Details besprechen. Also Sie sagten, 51% des Funkturmgeschäftes in Deutschland und Österreich geht an Digital Bridge und Brookfield. Wer sind denn diese beiden Player?
Das ist ein Asset Manager und ein Infrastrukturinvestor aus Nordamerika, also aus den USA und aus Kanada. Ja, die haben sich eben darauf spezialisiert, in solche Asset zu investieren. Die haben da große Erfahrung mit, denen gehören auf der ganzen Welt viele solcher Anlageobjekte und wir haben uns ganz bewusst für diesen erfahrenen Partner entschieden, um das Geschäft entsprechend weiterzuentwickeln. Aber um gleich Fragen vorwegzunehmen, wir geben damit nicht die Kontrolle über unser Funkturmgeschäft auf, sondern wir haben weitreichende Mitspracherechte, Rechte bei der Nutzstandorte, Rechte, die verknüpft sind mit dem Ausbau. Das heißt, unsere Netzführerschaft in Deutschland ist durch diesen Deal in keiner Weise gefährdet.
Ja, das ist natürlich eine logische Frage. Also kann man sagen, das sind nicht nur Finanzinvestoren, sondern auch Techniker, die dann teilweise auch auf die Türme klettern und dort irgendwas installieren? Oder wer hat dann die Technikhoheit?
Die Techniker gibt es in unserem Funkturmgeschäft selbst. Das ist die DFMG. Dort arbeiten die hochspezialisierten Techniker, die unsere Anlagen warten und die Standorte erschließen. Die braucht der Investor natürlich nicht mitzubringen. Die haben wir ja schon selber. Wir hatten ja schon vorher ein sehr, sehr gut laufendes Geschäft. Aber die Expertise, was braucht man, um so ein Geschäft weiterzuentwickeln, um es wertsteigend weiterzuentwickeln, um es noch attraktiver zu machen, diese Expertise hat Digital Bridge und die hat auch Brookfield.
Die Themen in unserem Podcast heute. Wienerberger CEO Heimo Scheuch sagt, mehr tun im sozialen Wohnungsbau. Leute, aufpassen, da muss endlich was geschehen. Jenoptik, more light und more Ergebnis. Ergebnis je Aktie mehr als vervierfacht, Umsatz plus 12%. Bayer CEO, sehr guter Start ins Jahr 2023. Verkauf des Telekom-Funkturmgeschäftes, haben Sie soeben gehört, spült Milliardengewinn in die Bilanz. Abbau der Schulden, Überschuss vervierfacht. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat übrigens, dann empfehlen Sie uns weiter und bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal. Weiter geht's mit Indus. Die neue Indus steigert Umsatz und Ergebnis deutlich. Halbjahreszahlen. Engineering-Dienstleistung sehr gefragt. Bertrand, zusätzliches Wachstum 100 bis 150 Millionen Euro Umsatz. Und 25 Jahre Gesco. Rund ein Dutzend Beteiligungen und 1 Euro Dividende.
Das Vorstandsinterview.
Dr. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG Wien, Österreich.
Und im Börsenradiostudio begrüßt Sie heute wieder Andreas Groß. Herr Scheuch, was macht jetzt die Wienerberger, dass man in diesem sehr stark rückläufigen Markt doch wieder zum Outperformer wird und nicht so stark in die Knie geht wie vielleicht der Wettbewerb?
Indem man, so wie wir das jedes Mal, wenn wir beide die Möglichkeit haben zu sprechen, darüber diskutieren, Innovation, Innovation und nochmal Innovation. Das heißt, in diesen Phasen ist es extrem wichtig, den Kunden, den Anwender, den Verarbeiter die Arbeit zu erleichtern, sie sicherer zu gestalten, sich effizienter aufstellen zu können. Uns treiben natürlich viele große Megatrends. Der Klimawandel, effizienteres, nachhaltigeres, energetisch effizienteres Bauen, das ist wichtig. Ein zweites Kriterium, das ich fast noch wichtiger erachte dieser Tage, ist die Leistbarkeit des Bauens, weil Sie wissen ja, dass der Bau an sich teuer geworden ist und die Leistbarkeit für viele Menschen ein wesentliches Thema geworden ist. Und somit auch drittens, sich viel stärker im sozialen Wohnbau zu engagieren, mehr zu tun. Da fordere ich auch ganz massiv, dass die Europäische Union, dass die Mitgliedstaaten viel mehr jetzt tun müssen im sozialen Wohnbau, weil sonst haben wir in Europa wirklich das große Problem, dass sich viele Menschen das Wohnen nicht mehr leisten können. Und das ist im Süden so, im Norden so, im Westen und im Osten. Das heißt, das ist ein Problem, das haben Sie von Dublin bis Bukarest und einerseits von Helsinki bis nach Palermo. Das heißt, da ist kein Unterschied zu machen. Das ist ein Thema, das die Bevölkerung beschäftigt. Und ich sage Ihnen jetzt was, was mir sehr selten ist in einer Diskussion wie mit Ihnen. Da haben wir einen politischen Auftrag, weil sonst gibt es soziale Unruhen. Und Extremismus in Europa, wissen wir aus der Geschichte, war nie gut. Und hier müssen wir handeln, hier sehen wir auch die Notwendigkeit zu handeln. Die Vorzeichen, ob sie in Frankreich sind, ob sie in Osteuropa sind oder in anderen Ländern, sieht man ja bereits die Unzufriedenheit der Menschen. Und das hat nicht mit der Inflation zu tun, das hat damit zu tun, dass sich die Menschen auch und vor allem das Wohnen nicht mehr leisten können.
Ein Menetekel, ein Vorzeichen drohenden Unheils, oder?
Naja, schauen Sie, ich möchte den Ernst der Lage schon klar formuliert haben. Und ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist es wichtig, weil wir haben medial sehr viel Attention, was den Klimawandel betrifft, den ich übrigens als Heimo Scheuch und als Wienerberger sehr ernst nehme. Aber mir sind die Menschen ein großes Anliegen. Und Sie wissen, wie schnell so etwas in den Hintergrund tritt, wenn man Basisthemen nicht gelöst bekommt. Nur darüber zu reden, ist zu wenig. Ich sage es sehr deutlich, in der deutschen Bundesregierung gibt es ein klares Papier, wo steht 400.000 neue Wohneinheiten. Das bezweifle ich, dass wir auf 200.000 kommen werden. Ich bezweifle es. Und wenn die Politik nicht Akzente setzt, um den Markt zu beleben, dann ist sie zu spät dran und sie hat 2023 verschlafen, wenn ich das so sagen darf. Somit ist es sehr, sehr wichtig, jetzt schon Akzente zu setzen, damit wir nicht 2024 in eine ähnliche Situation reinrutschen. Die Politik kann in dem Sinne im sozialen Wohnbau viel bewegen. Da muss sie auch handeln jetzt. Sie kann sich nicht nur auf privates Geld verlassen und auf Investoren verlassen, sondern muss jetzt den Weg zeigen, wo die Reise hingeht. Das ist sehr wichtig.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein, Herr Heinrich. Also mein Name ist Priska Havranek-Kosicek. Ich bin jetzt seit 1. April das CFO der Jenoptik vom Herrn Schumacher übernommen. Mein Verantwortungsbereich ist ganz klassisch, weil es die Themen Finanzen, Investor Relations, IT und freue mich, bei der Jenoptik zu sein.
Aus welchen Branchen gehen denn die 12% Umsatz plus hervor? Und diese Chip Act Extrakonjunktur, wie sehr können Sie davon profitieren?
Ja, also wir haben natürlich wiederholt in diesem Quartal gesehen, dass unsere Division Advanced Photonic Solutions, die APS, ganz stark sowohl unseren Umsatz als auch unsere Ergebnisverbesserung treibt. Die Division insgesamt ist mit 15% gewachsen. Das ist sehr schönes Wachstum. Da profitieren wir vom Boom der Halbleiterausrüstungsindustrie im Sinne von Incentivierung durch die USA, aber auch durch Europa, die Halbleiterfabriken nach Nordamerika bzw. nach Europa zu bringen. Also insofern profitieren wir weiter von diesem Trend. Und das sieht man in der APS sehr schön.
Wie sieht es eigentlich auf der Kostenseite aus? Es gibt ja überall höhere Kosten, Kostendruck, Inflation, Lieferketten. Normalisiert sich das langsam wieder?
Ja, also ich würde sagen, weitestgehend ja, aber der Teufel liegt dann immer im Detail. Es gibt dann dem noch in unserer Lieferkette einzelne, sag ich mal, Teile, wo es noch nicht ganz normalisiert ist. Ja, also das sehen wir immer wieder, insbesondere auch bei der SMS, bei der Smart Mobility Solutions derzeit. Aber natürlich sind wir, wie alle Unternehmen, sage ich jetzt mal, mit diesen Themen konfrontiert. Wir haben auch ein großes, sag ich mal, Augenmerk drauf, dass wir bei unseren Hires entsprechend uns als interessanter Arbeitgeber positionieren können, weil Fachkräftemangel, ich meine, das zieht sich durch das Land beziehungsweise auch die Industrie. Und wir haben natürlich immer, wir müssen immer aufpassen, dass geopolitische Spannungen und auch die, sag ich mal, zum Beispiel die Energiekostensteigerungen, dass wir das gut aussteuern können und gut antizipieren können in unseren Wirtschaften. Aber insgesamt sind wir da gut aufgestellt und wir wirken noch natürlich insbesondere Inflations/Kostensteigerungstendenzen sehr proaktiv entgegen mit dem Thema Pricing-Initiativen, wo wir das machen können und auch natürlich Verbesserungen im Einkauf, wenn wir das irgendwo erzielen können. Also insofern sind wir da gut aufgestellt.
Ja, und die Problematik der letzten 1,5 Jahre, diese ganzen Lieferkettengeschichten, bekommen Sie alles für Ihre Produktion, was Sie brauchen?
Es hat sich entspannt in manchen Teilen, aber insbesondere bei den Elektronikkomponenten haben wir da weiterhin angespannte Liefersituationen im Einzelnen. Und das ist, sage ich mal, bei den komplexen Modulen und Produkten, so wie wir sie herstellen, ist das Detail wesentlich, weil wenn Ihnen ein Teil irgendwo fehlt, dann können Sie natürlich das ganze Modul nicht ausliefern. Also insofern haben wir da schon noch Themen, aber insgesamt entspannt sich die Lage.
Der Unkrautvernichter Glyphosat schlägt bei Bayer mit minus 7,5% zu Buche. Konzernchef Werner Baumann rechnet nun mit einer Zielerreichung im unteren Korridor der Prognose. Überraschend starkes Gewinnplus bei SAP und RWE will seine Investitionen in das Ökostromgeschäft weiter ausbauen. Und die Allianz kauft Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Euro zurück.
Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Andreas Helber, CFO Bayer AG.
Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt Sie heute wieder Andreas Groß. Ich steige ein mit einem Zitat, Herr Helber, was Sie mir gegeben hatten nach den Jahreszahlen. Die BayWa ist mit ihren Geschäftsmodellen gerade in Krisenzeiten besonders stark, weil sie Grundbedürfnisse der Menschen deckt. Ja, jetzt, Herr Helber, haben wir weniger Krise, was ja eigentlich sehr schön ist. Und das Jahr 2022 war für die BayWa ein Ausreißer und zwar nach oben. Also mindestens zwei Herausforderungen mehr für 2023, die Zahlen einzuordnen. Erklärt das jetzt den Rückgang beim operativen Ergebnis von 145 auf nur noch 92 Millionen Euro?
Ja, das könnte man so sagen. Jetzt muss ich gleich einschreiten bei der Formulierung nur noch 92 Millionen Euro, denn diese 92 Millionen Euro sind für uns für das erste Quartal eine ganz hervorragende Startbasis in das neue Geschäftsjahr 23. Denn man muss wissen, die BayWa mit ihrem Geschäftsmodell sehr stark in den Themen Agrar und Bau insbesondere, die startet eigentlich erst so richtig durch im zweiten und dritten Quartal. Das erste Quartal war für uns immer und ist für uns immer ein Kostenquartal gewesen. In der Vergangenheit oftmals tiefrot. Das hat sich nach der Hereinnahme von der erneuerbaren Energie, natürlich auch dem Ausbau der erneuerbaren Energie, ein Stück weit geändert. Und insofern sind wir jetzt positiv. Letztes Jahr hatten wir ein wirklich exzeptionelles erstes Quartal. Das hatten wir noch nie gesehen. Aber ich referenziere immer auf das Jahr 21 und da sind wir mit 45 Millionen schon hervorragend gestartet. Und insofern sage ich, zu 21 ist diese 93 eine Verdoppelung. Und das ist wirklich ein auch wiederum sehr positiver Start.
So ist er halt, der Markt. Ne? Der guckt sich dann immer die Vergleichszahlen an zum Vorjahr und dann rutscht einem da so ein Nur raus. Bitte das nicht persönlich nehmen. Umsatz unverändert, 6,3 Milliarden. Also da fahren Sie geradeaus. Jetzt könnte der Markt natürlich wieder sagen, boah, ist ja bloß unverändert.
Ja, aber den Umsatz muss man natürlich insbesondere bei der BayWa immer sehr unter dem Preisfokus sehen. Und das, was jetzt hier gerade rausfließt, also normalerweise müsste der Umsatz ja auch noch deutlicher zurückgegangen sein gegenüber dem Vorjahr. Was hier jetzt aber rausfließt im ersten und auch im zweiten Quartal des neuen Finanzgeschäftsjahres, das sind die gut verkauften Getreidebestände aus der Ernte 22. Die Ernte 22, das ist ja immer das Spiel, das Agrarwirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30.06. quasi läuft und somit nicht deckungsgleich mit dem Financial Year ist. Und die Ernteabvermarktung, Abverkauf ist eigentlich das Geschäft von Q4, Q1, Q2. Und einen hohen Umsatzanteil sehen wir eben gerade aus diesem Agrargeschäft kommend. Auch im Energiegeschäft, insbesondere im Stromhandel, im Bereich der erneuerbaren Energien und im Solarmodulhandel ist es gut gelaufen. Und auch da kommen preisbedingt natürlich hohe Umsätze mit rein.
Minus 4,5% bei Thyssen. Die sind mal wieder in die Verlustzone gerutscht. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück ist trotz teurer Schäden durch das Erdbeben in der Türkei überraschend gut ins Jahr gestartet. Ein halbes Prozent plus. SMA Solar steht am MDAX-Ende mit minus 8%, liefert nur einen verhaltenen Ausblick. Und sechster Mal Reiselust bei Sixt.
Mein Name ist Markus Ruf, ich bin Finanzvorstand der Bertrand AG.
Halbjahresbilanz, nennen wir noch Zahlen. Die Gesamtleistung erhöhte sich um 17,6% auf fast 600, korrekterweise 573 Millionen Euro. Das EBIT legte um 15% auf 24 Millionen Euro zu. Ja, von Ihnen als CFO, bitte nennen Sie uns mal die wichtigsten Kennzahlen aus Ihrer Sicht, was Ihnen besonders wichtig ist darzustellen.
Zum Ersten natürlich das starke Wachstum. Sie haben es gerade schon ausgeführt, von 17,6%, 85 Millionen. Das ist natürlich erstmal eine entsprechende Umsatzdynamik. Des Weiteren natürlich haben wir trotzdem hier einen Einfluss. Wir haben einen Arbeitstag weniger und der eine Arbeitstag ist dann auch ein entsprechender Einfluss auf die Gesamtleistung, auf die Ergebnisqualität. Und vor dem Hintergrund sind wir da natürlich eigentlich erstmal zufrieden mit der entsprechenden Entwicklung. Mit Margenniveau sind wir noch nicht zufrieden. Da hoffen wir, dass wir uns weiter verbessern oder gehen wir davon aus, dass wir uns weiter verbessern, auch in den mittelfristigen Aussichten entsprechend. Wir sehen aber natürlich auch, dass die Inflation entsprechend zu managen ist. Die Kosten entwickeln sich dynamisch. Sie sehen, Personalkosten steigern sich natürlich auch entsprechend. Da muss man entsprechend auch natürlich versuchen, mit Preiserhöhung, Effizienzsteigerung dagegen zu arbeiten. Aber insgesamt sind wir mit den Zahlen zufrieden. Wir haben natürlich eine sehr stabile Bilanz, eine Eigenkapitalquote von über 47% und auch trotz starkem Wachstum, auch unser Working Capital hat sich hier unterproportional entwickelt. Das sieht man entsprechend, von dem her sind wir eigentlich mit dem Bilanzbild und mit der Entwicklung soweit für das erste Halbjahr sehr zufrieden.
Sie sagten gerade, ein Tag weniger, macht den einen Tag wirklich so viel aus?
Ja klar, bei knapp 14.000 Mitarbeitern haben sie natürlich Fixkostendegression. Alle Mitarbeitergehälter sind gleich. Wenn Sie einen Arbeitstag mehr haben im Output, ist das natürlich deutlich spürbar für Bertrand. Das macht ungefähr 4 Millionen aus.
Thema Lieferketten. Jetzt sind Sie ja nicht in der wirklichen Produktion, aber in der Entwicklung. Sind denn Chips wieder lieferbar? Ist das besser geworden?
Also in der Wahrnehmung hat sich das ein Stück weit normalisiert, weil wir schon auch spüren einige Bereiche, dass wir die Fahrzeuge nicht bekommen fürs Testing und dass wir natürlich auch, sagen wir, mittelbar betroffen sind, aber so eine weitestgehende Normalisierung nehmen wir so wahr und erwarten auch eine weitere Normalisierung.
Der IWF warnt vor einer Staatspleite der USA. Dies hätte schwerwiegende globale Auswirkungen. Okay. Und wieder Autofahren. Bahnstreiks von Sonntag bis Dienstag. Oder laufen oder Fahrradfahren oder zu Hause bleiben. Jetzt reicht's langsam mit den Streiks. Vorschlag von meiner Seite. Die Bahnvorstände zahlen gefälligst ihre Boni zurück und mehr Gehalt für alle gibt es erst, wenn die Pünktlichkeit bei der Bahn einen Wert von mindestens 90% erreicht.
Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
Eigentlich ist ja das etwas, was man erwartet, wenn der Umsatz steigt, dass auch das Ergebnis steigt im ungefähr gleichen Maße. Bei Ihnen ist es jetzt exakt. Ich habe halt relativ viele Interviews, wo es diametral auseinandergeht, wo der Umsatz steigt, das Ergebnis dann vielleicht deutlich zurückgeht. Also bei Ihnen geht es Hand in Hand sozusagen. Ich habe die Zahlen jetzt mal kurz aufbereitet. Also 8,2% der Umsatz gestiegen auf 451 Millionen. Das und jetzt Betonung auf organische Umsatzwachstum 6,5%. So dröselt sich das auf 1,7% dann die jüngsten Zukäufe. Das operative Ergebnis, also proportional gesteigert, hatten wir gerade angesprochen, auf 45 Millionen. Die EBIT-Marge unverändert dann, das ist ja dann noch Arithmetik, etwa 10%. Selzer, Schäfer und SMA, das sind die Unternehmen, die jetzt umgegliedert worden sind in aufgegebene Geschäftsbereiche, um das Ganze noch komplizierter zu machen. Eins war schon entkonsolidiert, die anderen werden noch verkauft. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Inwiefern und wie sind jetzt diese Zahlen vergleichbar, die neue Indus verglichen mit der alten Welt?
Wenn Sie die fortgeführten Geschäftsbereiche betrachten, ist das 1:1 vergleichbar, denn die Zahlen für das Jahr 22 wurden ja rückwirkend in diese neue Struktur abgebildet. Also die, wenn wir jetzt vergleichen, das Segment Engineering, die 23er Q1-Zahlen mit den 22er Q1-Zahlen, dann ist das 1:1 vergleichbar. Und genauso natürlich auch für die aufgegebenen Geschäftsbereiche. Und das ist, sag ich mal, gerade vielleicht an der Stelle die Schönheit der IFRS-Rechnungslegung, dass man eben nicht mit dem Zettel in der Hand, in dem Taschenrechner alles da neu ausrechnen muss, sondern es wird eben in der Berichterstattung auch gleich so geliefert, dass die Zahlen 1:1 zwischen Vorjahr und laufendem Jahr vergleichbar sind.
Die Schönheit der Rechnungslegung, das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt von dem Finanzvorstand erwartet, dass der sowas sagt. Aber dass ich der CEO dafür so begeistern kann, das ist man relativ selten. Also das heißt, das gilt dann auch für die Prognose, die Vergleichbarkeit. Die Prognose haben Sie ja bestätigt.
Genau, die Prognose ist natürlich auch für die fortgeführten Geschäftsbereiche. Das ist dabei zu beachten. Also die gesamte Guidance auch für das Jahr 23 bezieht sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche.
Ralf Rummech, mein Name. Ich bin der CEO der Gesco seit Mitte 2018.
Dann kann man sich ein bisschen vorstellen, vor allem sehr zukunftsorientiert. Sie sagten ja vorhin, im europäischen Bereich nochmal zukaufen. Welche Übernahmen suchen Sie denn?
Ja, wir suchen Unternehmen, meistens Inhaber geführt, ist aber kein Muss, ist aber natürlich sehr gerne genommen, die im Grunde gut positioniert sind, aber unsere Unterstützung brauchen können. Das heißt also Unterstützung in der Performance-Entwicklung gebrauchen können oder aber auch in der Marktentwicklung, in der Internationalisierung. Und da zielen wir darauf ab. Das heißt, wir suchen üblicherweise Unternehmen in der Größenordnung zwischen 20 und 120 Millionen Euro Umsatz. Und im Ideal Case irgendwo in der Größenordnung 3-5% EBIT-Marge, weil das gibt uns dann die Möglichkeit, aus diesen Unternehmen noch deutlich Mehrwert zu generieren. Und das ist ja das, was wir für unsere Anleger auch anbieten wollen.
Blick in die Zukunft, Ausblick 2023. Was sind dann denn Ihre Ziele?
Ja, wir haben für 2023 ein kleines Wachstum geplant, zunächst mal organisch. Das heißt, viele wissen, dass speziell Deutschland kein Wachstum geplant hat für 2023. Die Prognosen der offiziellen Institute gehen von -0,1 bis +0,2%. Ich darf sagen, kein Wachstum. Wir planen mit 5% Wachstum. Wie kommen wir dazu? Mit unserem Markt- und Produktexzellenzprogramm, was wir ja schon seit 2020 in den Unternehmen implementiert haben, wollen wir deutlich schneller wachsen als der Markt. Das heißt, Marktanteile generieren und damit wollen wir mindestens mal 5% oberhalb des Marktes wachsen. Somit kommen wir dann auf eine rechnerische Größe von 600 bis 620 Millionen Euro für dieses Jahr. Und natürlich schwingt da auch so ein bisschen das Zuvertrauen mit, dass es vielleicht auch ein Hauch mehr werden könnte.
Ja, Schlussfrage. Haben Sie schon einen neuen Notartermin?
Man darf ja erst immer darüber sprechen, wenn denn unten die Tinte auch trocken ist. Das machen wir dann. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe an interessanter Gespräche, die wir führen, speziell aus unserem Umfeld der Add-ons. Wir haben ja zuletzt Ende letzten Jahres die BAV erworben für unsere Tochtergesellschaft SVT. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das ein oder andere vielleicht auch an Ergänzungsakquisitionen noch sehen werden.
In die USA. Der Kurs des Euros gerät am Donnerstag unter Druck. Der Kurs 1,0915 Dollar, -0,6%. Disney -8, Walt Disney hat Erlöse im Quartal stark gesteigert. Plus 13% auf 21,8 Milliarden Dollar. Aber weniger Abonnenten. Und Google legt nach. Google hat jetzt auch eine Idee für KI als Suchmaschine.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de